dieses rauschhafte Versinken, das war mir immer ein Anliegen und das merkwürdige Erkennen, wie die Welt plötzlich ganz anders sein kann.
Wenn jemand sagt, also er kennt das Problem und sagt, ja, aber das kann ich selber, das mache ich alles selber so, kann man eigentlich davon ausgehen, dass der am nötigsten eine Therapie braucht, oder?
Weil es geht weiter und wie es halt auch wie ist, wenn's die Durst, magst du was zum Trinken, und wenn's was zum Trinken hast, magst du was essen, und wenn's was zum Essen hast, magst du eine Musi, und wenn's du Musi hast, willst du eine Gspusi. Also es geht immer weiter.
Verstehe. Ringelstädters Rendezvous. Ein Podcast aus den Bayernwerkstudios in Regensburg. Begegnungen und Gespräche, bei denen wir uns Zeit lassen.
Ja, und Ringelstädters Rendezvous heute mit einem Gast, Gerd Hecht.
Hallo.
Dr. Gerd Hecht, oder?
Nein, hat er nicht. Psychologe, lumpiger Psychologe.
Genau, sagst du schon selber, Psychologe, Psychotherapeut.
Ja.
Mit Sitz in Regensburg.
Absolut.
Und ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir werden heute über dich reden und über deine Profession und deine Leidenschaft ja auch. Und weil wir ein Rendezvous haben, der Podcast heißt Ringelstädters Rendezvous, darfst du dich, wie es üblich ist, erstmal in wenigen Sätzen selber vorstellen.
Oh, in wenigen Sätzen. Ich gebe mir mal Mühe. Also ich bin gebürtiger Regensburger, bin 66 Jahre alt, bin psychologischer Psychotherapeut, habe zwei wunderbare Söhne und lebe wahnsinnig gerne in Regensburg, muss ich ehrlich sagen. Ich denke mir es immer wieder. Und lieb meinen Job. Also ich bin sowohl Ausbilder für Kunsttherapeuten, habe früher Supervisoren ausgebildet und mag meine Klienten und mag meine Arbeit. Und ehrlich gesagt, wenn ich im Urlaub bin, nach zwei Wochen zieht es mich heim oder ich fange an, im Strandcafé irgendwelche Leute anzufallen und schauen, ob sie ein Problem haben, weil ich das so gern mache, dass ich mit jemandem in einem Raum sitze und schwierige Gespräche führe.
Heute haben wir die Rollen andersrum verteilt, deswegen heißt es, solange nicht, dass es schwierig wird, aber zumindest ist die Verteilung andersrum. Ja. Jeder, der zu mir kommt und jede, kriegt ein Geschenk, ein Begrüßungsgeschenk, das darfst du live öffnen und im Idealfall kommen wir über das Geschenk auch gleich zu unserem ersten Thema, das mich an und mit dir interessiert.
Okay.
Das fühlt sich erstmal gefährlich an.
Eine Rosen- und Gartenschere.
Es ist eine Rosen- und Gartenschere.
Okay.
Und das Ganze von einem, ich sage jetzt die Marke nicht, aber du, glaube ich, weißt sofort, von welchem Anbieter, weil ich weiß, dass du dort sehr gern einkaufst. Und ich möchte praktisch, bevor wir andere Leute psychisch analysieren, erstmal dich analysieren. Und deswegen habe ich dir das jetzt geschenkt. Und zwar, du kaufst, wenn du Sachen einkaufst, immer wahnsinnig viel davon ein. Das weiß ich von dir.
Jetzt verrat's mir.
Warum machst du das? Hast du das bei dir selber mal analysiert?
Ja, ich hab mich da schon öfters einmal gefragt, weil ich kaufe gern ein und ich kaufe gern große Mengen ein und ich habe schon verschiedene Theorien gebildet. Also zum einen denke ich, es liegt vielleicht an meine Eltern, die waren ja Nachkriegsgeneration und wir hatten immer einen vollen Keller mit wahnsinnig viel Putzmittel und Nahrungsmittel und allem möglichen Zeug. Und wir wurden als Kinder auch darauf hingewiesen, dass wir, falls der Russe käme, dass wir den Alkohol vernichten sollten. Weil der Russe, wenn er den Alkohol erwischt, schlimme Sachen macht. Worunter wir uns wenig vorstellen könnten, aber wir mussten zumindest die alte Flasche Danziger Goldwasser müssen wir sofort wegschütten.
Das heißt, Früherziehung zum Alkohol.
Aber wir hatten einen großen Keller und da waren immer viel Nahrungsmittel. Und das war so ein beruhigender Moment, wenn man von der Schule heimkam. Dann war ja oft so dieser Moment, wenn man von der Schule heimkommt, dass man gefragt wird, wie war's denn? Und du wirst eigentlich nur weg von dieser Schule und wirst dann gefragt und musst geistig innerlich wieder zurückgehen in diese Schule. Das ist das Letzte, was du willst. Ja. Also hat man das kurz erzählt, was halt da los war. Und dann bin ich gerne in den Keller gegangen. Und dann war ich gerne in dieser Vorratskammer. Und das hat so was Beruhigendes, Nahrhaftes natürlich erkannt. Und was Beruhigendes, dass man was hat und dass man sicher weiß, da habe ich genug. Also es könnte gewisse Ängstlichkeit oder Nachkriegsängstlichkeit sein. Das andere ist, wenn man viel einkauft, kauft man für große Familie ein. Und wenn man viel einkauft, dann denke ich gar an eine große Tafel. Und so wie jeder französische Film, der irgendwann endet an einer Riesentafel mit weißen Leindecken und alle essen und sind glücklich und die Musik spielt und die Apfelblüten rieseln und das ist alles wunderbar. Und sowas stelle ich mir danach vor. Und wenn ich dann so einkaufe, wenn ich dann bei meiner Lieblingsdiscounter einkaufe und praktisch nicht vier Dosen,
sondern 40.
Sondern 40.
Oder 400. Was ist der, sind der 400 noch lieber als 40?
400 wäre mir eigentlich lieber.
Und dass du das nicht brauchst, ist dir wurscht, oder?
Ich brauche das alles auch.
Ach, du brauchst
also ich
das
habe
auch.
Ein gutes Management. Ja, ich schaue da immer wieder nach. Ich werfe selten was weg. Also ich brauche das schon, weil ich koche viel und ich friere das dann ein für meine Jungs. Und so von daher brauche ich das schon auf, aber... Es ist, glaube ich, also ein bisschen ein Versorgungstrieb und so die Idee von der großen Familie, wo alle zusammensitzen und ganz viele essen.
Okay. Der zweite Grund, warum ich dir eine Rosen- und Gartenschere geschenkt habe, ist, dass ich jetzt gerade so, ich habe so drüber nachgedacht, was für mich dieses Bild von einer gelungenen Psychotherapie ausmachen würde. Mhm. Dachte ich mir, das ist wie beim Bäumeschneiden, wo man irgendwie was wegschneidet oder zuschneidet, dass dann die Blüten wieder kommen. Das war so also ein total naives Bild vielleicht von sich erneuern durch sich Hilfe suchen bei einem Therapeuten und dann in ein neues Leben starten. Ist das, was ich gerade gesagt habe, eben genau das, was es nicht ist, was du machst? Oder ist das Bild vielleicht gar nicht so verkehrt?
Naja, das Bild ist gar nicht so verkehrt für bestimmte Störungsbilder oder für bestimmte Situationen. Also das Zuschneiden und was freischneiden und sich freimachen hat natürlich schon viel damit, daran, da denke ich erst einmal dran, dass man Konzepte, die nicht mehr passen, los wird.
Lebenskonzepte,
Prägungen, die man halt aufgenommen hat. Wir nehmen ja alle Prägungen auf und Rezepte auf, wie wir das Leben leben. Man kann das auch einen Algorithmus nennen. Erst nimmst du das und dann nimmst du das und dann nimmst du das und wenn das ist, machst du das und wenn das ist, machst du das. Das lernen wir praktisch alle. Und einige von diesen Konzepten passen ganz gut oder einige von diesen Konzepten passen nicht oder passen nicht mehr oder passen für bestimmte Situationen nicht mehr. Und oft kriegen wir die aber schwer los. Das ist ähnlich wie eine dumme Angewohnheit oder wie das Radlfahren, das verlernst nicht. Und wenn man gelernt hat, sich in einer bestimmten Situation zum Beispiel zu fürchten, dann fürchtet man sich da weiter, obwohl es keinen Anlass mehr gibt. Oder wenn man gelernt hat, sich mehr anzustrengen, als einem eigentlich gut tut, verlernt man drauf zu hören, auf die feinen Signale, die einem der Organismus schickt und sagt, du, mir wird's eigentlich zu viel und geht da immer wieder drüber, weil man Konzepte im Kopf hat wie, ich muss es schaffen oder ich bin in Not oder ich muss jemanden retten oder irgendwas. Mhm. Und solche Konzepte quasi zuschneiden, wäre als Bild nicht passen, weil man muss sie erst einmal erkennen, weil normalerweise laufen die so automatisiert, wie es Schnürsenkel binden oder wie es Treppe runtergehen. Und, aber wenn man die dann gefunden hat, dann würde ich sagen, lasst man es eher fallen. Also man bläst eher hin, so wie der Herbststurm,
ah, okay.
Und dann fällt es schon runter. Von daher ist die Schere ein bisschen ein gewalttätiges Bild.
Okay.
Weil Schere ist, aber es passt vielleicht, wenn man in diesem ganzen Strom an Erzählungen, wenn man einzelne Schnipsel rausschneidet, da passt das Bild von der Schere vielleicht, von dieser Selbsterzählung, dass man da einfach Sachen rausschneidet, die nicht mehr passen oder die eigentlich gar nicht zu einem passen.
Kommen wir mal erst zu dir, nachdem es eh schon ein sehr guter Einblick war in das, was du machst und was das ist, was du machst. Mhm. Kommen wir mal zu dir selber. Wie gibt es einen Tag in deinem Leben, wo du gesagt hast, du möchtest Therapeut werden und dich mit der Psyche und den Störungen, wie du es gerade gesagt hast, oder mit von anderen Menschen beschäftigen? Oder... gleich mal so gefragt, hast du in deinem Leben gemerkt, dass du einfach ein sehr reflektierter Mensch bist und sich mit dir selber sehr viel auseinandersetzt und hast du gemerkt, du kriegst so einen Schatz an Fähigkeiten, wie du dich selber sehen kannst und den wendest jetzt auf andere an? Was, eine Mischung aus beiden?
Ja, waren vermutlich mehrere Wurzeln. Es war gar nichts so groß. Also vielleicht sage ich einfach mal, wie es entstanden ist. Ich komme eigentlich aus der katholischen Jugendarbeit Und wir hatten da so Diskussionsrunden immer. Und die habe ich gelebt. Und wir haben uns die Köpfe heiß geredet. Und haben stundenlang mit 15, 16 über die unbefleckte Empfängnis zum Beispiel, anstatt dass wir es praktiziert hätten, geredet. Haben uns gestritten.
Aber die unbefleckte Empfängnis kann man ja nicht praktizieren.
Die kann man nicht praktizieren. Von daher
das war das Problem wahrscheinlich.
Das war vermutlich das Problem. Auf jeden Fall haben uns da, halt ich mich, da ging es hauptsächlich um Religion, dass man sich auseinandersetzt. Wie denkt der Mensch eigentlich oder wie denken wir oder wie empfinden wir? Und das hat mich rätselhafterweise schon immer mehr interessiert als alles andere. Und ich bin dann eher über Philosophie, Erkenntnistheorie zur Psychologie gekommen und mich haben eigentlich optische Täuschungen hauptsächlich interessiert.
Ah, okay.
Bei uns am Institut in Braunschweig sind optische Täuschungen erforscht worden. Wir haben damals das Cockpit für BMW entwickelt, fürs Auto. Und da ging es um Längenwahrnehmung, schräg, also ist ein bisschen kompliziert,
also okay. Aber
wie nehme ich Sachen wahr, auf welche Entfernung und wie muss der Greifraum beschaffen sein, damit man leicht an einen Schalter kommt oder sowas. Mhm. Und mich hat da, wie ist die Mechanik vom menschlichen Geist interessiert, das war die eine Seite, die hat mich schon immer interessiert. Und die andere Seite, das war mehr so eine rauschhafte Seite, da haben mich in der Jugend da gerne mal ein paar Drogen interessiert, aber viel die Musik interessiert. Also ich war in Bands und ich habe immer so dieses Versinken in der Kreativität und in der Musik, dieses rauschhafte Versinken, das war mir immer ein Anliegen und das merkwürdige Erkennen, wie die Welt plötzlich ganz anders sein kann.
Also eigentlich also die optische Täuschung quasi.
Fast genau so. Ja. Also dass man plötzlich sagt, Mensch, jetzt ist die Welt plötzlich ganz anders und du singst ein Lirdl, sag ich mal, und plötzlich empfindest du ganz anders. Wie kann sowas passieren?
Tanzen Menschen,
du tanzen
lachen,
Menschen
weinen,
und plötzlich lachen die. Ja. Und das fand ich immer schon faszinierend. Also diese Veränderung. Das heißt, für mich hat einfach die, sage ich mal wissenschaftlich, die Plastizität des menschlichen Bewusstseins, die war immer schon faszinierend für mich.
Hast du da in deiner Umgebung jemanden gehabt, der dich da gefordert hat als Gegenüber quasi oder wo du sagst, von dem habe ich das, so habe ich das erste Mal gehört oder war das was du als Freigeist, also als Rausentwicklung von deinem Elternhaus quasi auch ein Teil davon dahin zu kommen war, eben die eigene Befreiung?
Jetzt, wo du mich fragst, merke ich, nee, ich war da wirklich allein. Also ich war da wirklich, deswegen fühle ich mich irgendwie mein Lebtag lang eigentlich so als Mitglied von einer Randgruppe. Oder ich hab mich nie als Teil, ich war da immer ein bisschen außenstehend. Ich war immer der Typ, der so komisch redet, der die komischen Fragen stellt und der nie aufhört, was zu hinterfragen. Mhm. Während die anderen schon Fußball gespielt haben oder gesagt haben, so, sehr auf mit dem Schmarrn, das interessiert mich nicht. Und mich hat's dann doch immer noch weiter interessiert. Und in der Familie eigentlich auch nicht. Also meine Geschwister sind handfeste Leute und meine Eltern Beamter und eine Hausfrau. Das waren freundliche, brave Leute, aber nichts irgendwie großgeistig und wie verändert sich das Bewusstsein?
Mhm. Jetzt sagst du, handfeste Leute als Gegensatz quasi zu dir, das finde ich jetzt gerade interessant, weil vielleicht kannst du uns ein bisschen einen historischen, jetzt machst du es ja wirklich lang, so einen historischen Überblick mal geben, weil ich gehe jetzt mal von dem Jetzt aus, wo Psychotherapie und sich Hilfe suchen, Coaching, all diese Dinge, werden wir vielleicht später noch klären, was die Unterschiede eigentlich sind. Ja. Zumindest in einem westlichen Gesellschaftsmodell mittlerweile einigermaßen Anerkennung genießen.
Ja.
Und auch immer mehr Leute darüber reden, dass sie das tun. Mhm. Wenn man jetzt zurückgeht, vor 40 Jahren war vermutlich die Welt diesbezüglich noch anders, war es. Waren das genauso viele Leute, die da aufgeschlagen sind bei Menschen, um sich da Hilfe zu holen? Oder war es seltener oder war es verborgener?
Also es war mit Sicherheit seltener. Als ich angefangen habe, gab es vielleicht ein Zehntel von der Menge an Psychotherapeuten, die es heute gibt hier in Regensburg.
Damit auch Klienten?
Damit auch Klienten, ja, okay. Ja. Es gab einfach weniger Leute. Es war... Es war in der Unterschicht praktisch gar nicht präsent. Also der sogenannte normale Mensch hat das eigentlich nicht in Anspruch genommen. Es gab ein paar Leute, es waren viele Leute, die akademisch gebildet waren. Das war das Hauptklientel eigentlich, die halt sowas überhaupt in Anspruch nahmen. Und alle anderen fanden Psychotherapie komisch. Wenn ich mich erinnere, meine Eltern, da war ja noch, wenn was mit der Psyche war, haben die Todesangst gehabt. Also allein bei der Vorstellung, psychisch krank zu sein, war ja in der Zeit meiner Eltern ein Todesurteil.
Ja, ja.
Von daher war psychisch krank sein oder psychisch gestört sein oder Probleme zu haben überhaupt nichts, was worüber man geredet hat. Also es gab die Hardware, das war der Körper. Und den hat der Arzt behandelt. Und der hat was rausgeschraubt, das war der Chirurg, oder was reingeschüttet, das war der pharmazeutische Arzt. Das ist ein relativ simples Modell. Und wenn was kaputt geht, wenn man seinen Haxen bricht oder wenn irgendeine Chemikalie im Körper fällt, schüttet man die halt eine und dann geht's wieder. Eigentlich relativ mechanistisches Modell, das war die Hardware-Vorstellung. Wenn man die Analogie weitertreibt, dann ist Psychotherapie eigentlich kümmert sich um die Software. Also um das, wie denke ich, wie symbolisiere ich, wie spreche ich. Und das ist alles in Sprache, in Bild und in Symbol abgebildet. Und da hat natürlich Freud den großen Durchbruch im vorletzten Jahrhundert gemacht und hat in dieser bahnbrechenden Anerkennung dessen, dass man über Reden überhaupt etwas heilen kann, und zwar abseits von Gift oder Stahl, also von Messer oder Medikament, das war eine vollkommen neue Idee. Und die Idee hat sich erst ganz, ganz langsam durchgesetzt. Und vielleicht, wenn man bei der Analogie vom Computer bleibt, vielleicht ist es auch damit mehr was Normales geworden, dass man Softwareprobleme haben kann. Und die kann ein menschlicher Organismus haben, der aus Hardware besteht. Ja. Und wenn man zum Arzt geht, denkt man in Hardware, und Software denkt man noch gar nicht.
Aber du würdest sogar so weit gehen, dass man sagt, diese technische Entwicklung, dass man halt, dass jetzt nicht nur, sag jetzt mal, ein Werkzeug eben kaputt gehen kann, das muss man löten und dann wieder herrichten, sondern dass wir alle auch anders arbeiten, hat auch unser Innenverhältnis quasi mit verändert, unser Verständnis für wie wir sind.
Es könnte sein.
Könnte
also
sein,
das wäre eine Vermutung. Weil als ich Psychotherapie kennengelernt habe, gab es halt Psychoanalyse. Da hat man halt geschaut, was war in der Vergangenheit. So haben sich die normalen Menschen vorgestellt. Was war in der Vergangenheit? Ist da was Schlimmes passiert? Und hänge ich da irgendwie noch dran? Wie genau, wusste man nicht. Und wenn ich aber diesen Zusammenhang erkenne, löst sich das irgendwie, wie genau, wusste man nicht, auf und es geht mir besser. Die andere Vorstellung war, innen drin ist eine Blackbox. Alles, was im Kopf passiert, kann man nicht zählen, messen, wiegen. Das interessiert mich nicht, kaum hat Materie, aber Pädagogik geht, also Dressur. Man hat dann Ratten, das Verhalten von Ratten erforscht, Lerntheorie erforscht und hat dann praktisch ein Training gemacht, eine pädagogische Vorstellung von Therapie gehabt. Aber dass man über Erkenntnis, das war was in kleinen Zirkeln, in philosophischen Kreisen, der sokratische Dialog, den kannte man. Man wusste, Sokrates war ein Mensch, der hat Fragen gestellt im alten Griechenland. Und der hat gefragt und gefragt und gefragt und gefragt, bist du bei dem Versuch, diese Fragen zu beantworten, entweder durchtrappt bist oder neue Erkenntnisse gehabt hast. Und letztendlich ist das, was jetzt aus irgendwelchen Gründen in die Breite gegangen ist, und ich kann mir vorstellen, das ist, vielleicht hat es auch was damit zu tun mit der Allgegenwärtigkeit von Software, dass man überhaupt denkt, dass das was sein kann, wenn da was kaputt ist, dass dann wirklich die ganze Maschine geht. Und dass seit der Vorstellung es nachvollziehbarer ist, dass ich vielleicht falsch denke oder von daher falsch empfinde oder meine Umwelt falsch einschätze und dass ich von daher das Unglück, das ich mache, mehr oder weniger selber produziere, ungewollt.
Ja.
Und dass ich mir vielleicht einmal ausschauen sollte, wie baue ich eigentlich in meinem Kopf die Wirklichkeit zusammen und wie reagiere ich eigentlich normalerweise und kann ich das anders vielleicht auch machen. Dass man so denkt, ist noch relativ neu, aber ist in letzter Zeit explosionsartig gewachsen. Also zurzeit, wir werden überflutet, alle Therapeuten.
Hat das den, ich glaube, dass es vielfältige Gründe hat, das kann man schon mal sagen, da gibt es jetzt sicher nicht die eine Antwort. Aber kann es schon auch sein, dass wir durch das, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der zweiten, dritten Generation nach einem Krieg, wo es um Wohlstand geht, wo es auch um das plötzlich auseinandergesetzt sein mit Informationen, viele Informationen, mit, ja, mit Glücksversprechen in, ja, Beziehungen, was ja zum Beispiel Partnerschaft war ja, bis vor 80 Jahren, 100 Jahren kein Glücksversprechen füreinander, sondern es war in erster Linie ein praktisches Versprechen.
Ja.
Das heißt, dass wir durch dieses Anforderungsprofil eines modernen Lebens mehr spüren als früher, würdest du das sagen, dass man gefühliger als Gesellschaft und als Einzelner gefühliger geworden ist als vor 80 Jahren? Haben die nicht so viel gespürt? Waren die einfach mit Ernährung, Überleben und Pragmatismus beschäftigt?
Also ich gebe dir erst einmal mal recht. Je mehr Menschen mit, sage ich mal, konkreten Problemen, wo schlafe ich, was esse ich, was mache ich, um zu überleben, dann schaue ich nicht groß nach innen und reflektiere mein Verhalten. Dann bin ich ununterbrochen am Organisieren meiner Umgebung. Also wenn man zum Beispiel Briefe liest von Leuten aus dem Zweiten Weltkrieg oder kurz danach, da geht's die ganze Zeit drum, was habe ich gegessen, wo habe ich geschlafen, wo war ich da, und meistens, was habe ich gegessen. Mhm. Also es ging um konkrete Sachen, es geht ums Überleben. Man war viel zu groß aufgeregt, um groß spüren zu können. Man war eigentlich in einem Emergency-Modus, in einem Notfall-Modus. Und ich denke mal, jetzt, wo man mehr Zeit hat, denke ich, und wo diese Probleme gelöst sind, ist es, glaube ich, wie im Videospiel. Wir springen einfach auf die nächste Ebene und kriegen die nächste Generation von Problemen. Und das sind Probleme wie kriege ich Sinn? Mhm. Und wie finde ich Glück?
Ja.
Und wie kann ich was ich mir so sehr wünsche, dauerhaft machen? Zum Beispiel die emotional bedeutungsvolle Langzeitbeziehung, die ja wir ja alle haben wollen und die laut Hollywood ja so leicht zu haben ist und in der Wirklichkeit extrem schwierig ist, was die meisten Leute feststellen. Also wie kriege ich Sinn in meiner Arbeit? Wie kriege ich Dauerhaftigkeit in meine Beziehungen? Wie kriege ich ein gutes Management von mir selber, gute Selbstfürsorge, was für viele Leute auch ein Problem ist? Das sind Fragen, die stellen sich in der Not kaum. Und die haben sich früher grundsätzlich nur für wenige Menschen gestellt. Also wir sind ja heute in einer Lage, wie früher oft nur Prinzen und Prinzessinnen waren. Also dass wir genug zu essen haben, dass wir genügend Bildung haben, dass wir genügend medizinische Versorgung haben und dass wir relative Sicherheit haben, das haben ja auch heute nur 8% aller Menschen,
ja,
die überhaupt auf die Idee kommen, sowas zu machen.
Kann es trotzdem sein, dass dieser Boom, der die letzten Jahre da um dieses Thema entstanden ist, vielleicht doch auch damit zusammenhängt, dass die Angst, das zu verlieren, also diese Selbstverständlichkeit von Versorgung, dass man sich eben um solche Sachen Gedanken macht, spielt das eine Rolle in deiner Arbeit? Also dass du merkst, die Menschen werden ängstlicher in Sachen materieller Dinge, oder ist es doch die psychische Grundausrichtung einfach komplizierter?
Also die Angst um materielle Dinge glaube ich eher nicht. Aber es gibt ein paar Sachen. Es gibt zum Beispiel, was man heutzutage FOMO nennt, Fear of Missing Out. Also die Angst, dass man was verpasst.
Okay.
Es gibt so viele Möglichkeiten, es passiert so viel. Auf Instagram sind alle Leute glücklich und strahlen und erleben tolle, tolle Sachen. Und was mache ich hier? Verdiene ich genug? Habe ich genügend Glück? Habe ich genügend Freunde? Habe ich genügend Geld? Habe ich genügend Sex? Habe ich genügend Spaß vor allen Dingen? Und die Frage, es wird einem ja dauernd quasi vorgegaukelt, dass das leicht zu haben wäre und dass man sich nur genügend Mühe geben müsste und dann könnte man das haben. Die große Idee, jeder ist seines Glückes Schmied, dieses FDP-Märchen, sage ich mal, wo man sagt, du kannst alles werden, so amerikanische Idee. Und die und
kann
ist
man aber
breiter,
nicht, oder?
Kann man aber
kann
nicht.
Man nicht oder?
Kann man eben nicht.
Ja, kann man eben nicht.
Kann man eben nicht. Und ist aber eine schöne Idee und theoretisch kann man es ja. Es gibt auch theoretisch Lottogewinner und man kann auch theoretisch durch Arbeit reich werden. Nur normalerweise ist es so, dass die Reichen reicher und die Armen ärmer werden und dass du in deinem Leben
eine begrenzte Möglichkeit hast.
In den meisten Fällen irgendeine Art von Kompromiss hinkriegst.
Genau.
Und da bleibt halt dauernd die bange Frage, habe ich da nur abgeregt? Versäume ich mich? Und dieser dauernde Zweifel, der ist eigentlich, finde ich, da ein ganz starker Motor im Guten wie im Schlechten.
Mhm. Jetzt, das, was wir jetzt gerade reden, was glaube ich so ein Allgemeinzustand ist und sagen wir mal Einzelexemplare landen dann beim Therapeuten, so sage ich es jetzt mal blöd, was mir denn anders einfällt, ist das eine, finde ich, und das andere ist, dass man natürlich auch in dem, dass wirklich psychisch der Teufel los ist, also dass jemand einfach mit dem Leben nicht zu Rande kommt, durch falsche Stöffchenentwicklungen, durch Traumata, was auch immer, durch was auch immer. Dass dieser Bereich, der Ernste, finde ich jetzt im Vergleich zum anderen, was Wohlstandsthemen sind, aber natürlich Befindlichkeiten, sage ich jetzt mal, die auch gemanagt werden müssen. Mag es jetzt gar nicht kleiner machen, als es ist. Aber das echte psychische Problem, wie ist man eigentlich früher mit dem umgegangen? Weil wir haben eingangs gesagt, im Prinzip war das der Todesurteil, hast du gesagt. Also der spinnt oder der ist irre und kommt dann irgendwo hin. Und im Prinzip ist er auch noch die Schmach der restlichen Familie natürlich und so weiter. Kannst du sagen, dass der Umgang damit sich die letzten 40 Jahre verbessert hat? Oder haben wir da im Prinzip nur nach außen verträglichere Möglichkeiten gefunden?
Ja, jetzt stellst du die Frage jetzt nach der wirklichen Störung, sage ich mal in Anführungszeichen, und ein bisschen auch die Frage nach der Geschichte der Psychotherapie.
Naja, genau, das meinte ich eigentlich. Also diese letzten 40 Jahre, wir haben ja sicher durch Forschung, eben durch Wissenschaft, weiß man doch heute sicher mehr über Schizophrenie oder über was weiß ich, ernsthafte, grauenvolle Krankheitsbilder, dass sich die Behandlung quasi verändert hat für diese Menschen?
Ja, hat sie deutlich verändert. Also allein schon in meiner Lebensspanne, ich kann mich erinnern, als Student, wo ich Praktikum in der Psychiatrie gemacht habe, da gab es noch Wasserbehandlungen. Es gab in Amerika zumindest nur die Lobotomien, also die Frontallappen durchtrennungen im Hirn. Es gab grauenhafte Methoden. Es gab nur Elektroschockbehandlungen. Also man wusste oft einfach nicht, was man mit diesen Leuten machen sollte. Und man hat sie mit Wasser übergossen oder frieren lassen oder überhitzt oder arbeiten lassen oder irgendwas.
Also über den Körper.
Man hat halt irgendwas probiert, man wusste es nicht. Man hatte sich ja abgeschnitten von den ganzen Sachen, wo das noch angeblich verbunden war, der Körper und die Geistheilung im Mittelalter oder früher bei den Schamanen oder in den Naturvölkern, wo das noch immer als verbunden behandelt worden ist, nämlich die Psyche und der Körper, soweit man es halt wusste, hat sich ja ziemlich getrennt. Also für die Software, die war praktisch, da war die Religion verantwortlich und für das andere, da waren die Mechaniker verantwortlich, also die Ärzte, die Hardware machen. Und dass man sich überlegt und spricht und ringt und über seinen Geist, über geistiges Ringen sich verändern kann.
Aber hilft das tatsächlich bei harten Krankheitsbildern?
Das war eben die Frage. Und das ist lang die Frage. Das war die Frage, da kommen wir jetzt gleich drauf. Bei so richtig harten Sachen ist es sehr eingeschränkt. Also da hilft nach wie vor oft nur ruhigstellen und die meisten Medikationen sind Ruhigstellungen, das muss man ganz klar sagen, das sind keine Heilungsbehandlungen, die sind Behandlungen, die demjenigen eine Lebensqualität ermöglichen, aber nicht, Schizophrenie ist bis heute meines Wissens nicht final behandelbar, äußerst selten. Man kann die Leute stabilisieren, man kann die Leute Lebensqualität vermitteln, aber ansonsten ist da schwer, was zu machen. Auch bei vielen Formen von Demenz oder bei schwersten Depressionen ist oft nur eine Stabilisierung möglich, aber nicht in dem Sinne Heilung.
Jetzt kommen wir mal in dein tägliches Business. Komisches Wort, merke ich gerade, während ich sage.
Das passt nicht so ganz, aber
Aber interessant, dass es das ja auch ist. Klar. Und trotzdem ist es das, was du eingangs gesagt hast, dass dich das immer interessiert hat, quasi diese Leidenschaft, die haben wir, glaube ich, alle jetzt immer nur im Kopf, dass du sagst, dich interessiert das menschliche Bewusstsein und so weiter, das ist eigentlich deine Leidenschaft. Kann man sagen. Wie kann man, vielleicht eine total bescheuerte Frage, aber vielleicht deswegen ganz gut, weil sie vielleicht einen ganz normalen Zugang zu diesem Beruf hat. Wie kann man das unterscheiden, ob jemand in so einer Befindlichkeitswelle und in einem unglücklichen Leben unterwegs ist oder ob der wirklich eine Störung hat oder ob er eine Krankheit hat. Also wie findest du den Weg durch dieses Bewusstsein von dem Gegenüber, dass du irgendwann weißt, da bin ich mir jetzt sicher, diese Form von Behandlung muss ich da beginnen.
Also zunächst mal hast du das, was der andere erzählt. Es geht ja, wie gesagt, um Software. Software besteht aus Worten, Gedanken, Bildern, Symbolen,
Körpersprache auch.
Körpersprache auch. Und du siehst erstmal, wer sitzt mir da gegenüber. Und nach 40 Jahren Arbeit hast du natürlich schon einen gewissen Blick entwickelt, wie könnte derjenige drauf sein, was könnte ihm fehlen. Dann hast du das, was er erzählt, und also wie krass die Symptomatik ist. Und dann fragst du, wie lange sie schon besteht.
Aha.
Dann schaust du, gibt es einen Auslöser? Also ist es auslösergebunden oder ist es quasi auslöserunabhängig als Bedingtheit da? Und dann hast du im Wesentlichen dein eigenes Gefühl. Du bist das Hauptwerkzeug. Also nach meiner Überzeugung ist der Therapeut das Hauptwerkzeug. Der Mensch, der auf den anderen einwirkt.
Das heißt, du bist immer quasi wie ein Künstler, sag jetzt mal, du bist jetzt nie nur deine Profession, sondern du musst das mit Haut und Haar, du besitzt da immer, oder?
Also so wie ich verstehe, ja. Okay. Ich verstehe mich als Künstler, viel weniger als Arzt, als Künstler. Also ich sitze praktisch vor irgendwas, was ich nicht kenne und weiß, da ist irgendwas verkehrt, der ist irgendwie unglücklich.
Zumindest wäre er deswegen, sonst wäre er nicht da.
Frage, warum ist er überhaupt da? Also ja. Was fällt dir? Worunter leidest du?
Ja.
Und dann muss man erst einmal suchen. Und die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten für viele Leute, weil das ist oft ein sehr diffuses Gefühl.
Diffus, denke ich mir, ja.
Und man hat ein paar Symptome, die man aber selber nicht versteht. Und allein,
kennt ja jeder bei sich selber. Also das ist ja, wo ist die Grenze dann eben? Das merkt man ja erst, wenn es kippt.
Genau. Ja. Also wenn man... Man muss jetzt schauen, kann ich nur eine normale Lebensführung aufrechterhalten, kann ich meinen Job machen, kann ich mein Leben organisieren, das ist immer eine wesentliche Unterscheidung, kann ich mein Leben organisieren oder kann ich das nicht. Wenn ich das nicht kann, dann bin ich in einer ambulanten Praxis, so wie bei mir, eigentlich nicht falsch, dann muss ich in eine Klinik oder muss ich in irgendein geschütztes Setting. Aber wenn man zu mir kommt, praktisch schaue ich, hat derjenige Mensch ein Problem mit seiner Software, mit seiner Hardware, die klärt man üblicherweise ab, sinnvollerweise. Und dann schaut man, hat der Probleme mit seinem Denken. Oder wenn der denkt und wenn der sich erzählt, fällt mir da irgendwas auf, wo ich jetzt drüber stolpert und mir denke, sag mal, das ist jetzt ein Krampf.
Also oder das ist komisch. Oder das passt komisch, nicht zusammen.
Da frage ich jetzt einmal nach. Und wenn dann der andere, dann ruft man sich so rein in den anderen praktisch. Man findet praktisch man surft so durch diese Ideen. Und ich bin da wie so ein Dackel, fühle ich mich da mal. Wie so ein aufgeregter Dackel, der so... Der so wahnsinnig aufgeregt und neugierig irgendwie da in diese Windungen eindringt.
Immer noch nach 40 Jahren. Das hört nicht auf.
Und ich bin immer noch aufgeregt. Und jetzt, wenn ich drüber rede, merke ich die Begeisterung. Und er findet praktisch was Neues. Und was ist das Neue? Ich bin ja da nicht ein Selbstzweckheimer, der kommt dann mit einem konkreten Leid. Und das Neue ist die neue Perspektive, die derjenige kriegt auf sich. Also mein Ehrgeiz ist, dass der aus einer Sitzung rausgeht mit einem, oh, so habe ich das noch nicht gesehen.
Aha.
Also mit einer neuen Erkenntnis, mit einer neuen Perspektive auf sich oder auf ein Problemfeld. Und dann kaut der meistens dran und dann baut sich was im Hirn um und dann baut sich was im Verhalten um und dann probiert der vielleicht was. Also so verstehe ich Psychotherapie, dass man in dem Sinn, dass man ihm eine neue Perspektive ermöglicht, eine neue Art, die Dinge zu sehen.
Ich habe vorhin gesagt, dass wir vielleicht mal versuchen, nochmal die Begriffe zu klären, weil die gerade, glaube ich, alle durcheinander wabern. Auch wenn man durch Fußgängerzonen geht und sieht die Schilder von Praxen, dann geht es natürlich los. Also Psychologe, dann psychologischer Psychotherapeut, dann kommt der Coach oder die Coachin, dann gibt's die Analytiker, dann gibt's... Also kannst du mal nur mal kurz versuchen, den Unterschied zu klären zwischen Coach und Therapeuten?
Mhm. Also da gibt es jetzt natürlich auch wieder verschiedene Schulen, aber ich sage es mal, na, so, wie ich meine.
Einfach
so,
wie nur, wie du das siehst, es geht jetzt nicht um eine allgemeine Gültigkeit.
Ich finde, ein Therapeut geht viel breiter und viel weniger fokussiert an die Arbeit ran. Also ich habe eine Konfiguration vor mir, einen Menschen vor mir vor allen Dingen, aber ich habe einen Menschen, der sich auf eine bestimmte Art und Weise denkt und in seinem Kopf zusammenbaut dauernd, in diesem endlosen Strom von Bewusstheit. Und den untersuche ich und da gehe ich relativ, da habe ich zwar eine Idee, das und das Problem hat er benannt, aber ich rufe mich mal breiter, ziemlich breitläufig ein. Ein Coach würde ich sagen, und das wäre die einfachste Unterscheidung, ein Coach definiert ein Ziel, definiert einen Weg und definiert einzelne überprüfbare Schritte auf diesem Weg zu diesem Ziel.
Jetzt mache ich mal ein Beispiel und sage, jemand, der sich schwer tut, vor Leute hinzutreten und öffentlich zu sprechen, aber einen Beruf hat, wo er das die ganze Zeit braucht und da Angstzustände hat, weil er es immer machen muss, dann kommt der Coach und sagt, pass auf, jetzt gebe ich dir einfach mal ein paar Hilfsmittel an die Hand, wie du das besser hinkriegst. So.
Ja.
Das wäre so eine klassische, die Zieldefinition wäre, du fühlst dich wohl, vor Leuten zu sprechen. So. Ein Therapeut würde, korrigiere mich, wenn es falsch ist, würde sich den Grund anschauen, warum er eigentlich Ängste hat, vor den anderen hinzutreten und sich zu zeigen. Und würde das mit ein, also zumindest mit einbeziehen in ein größeres Feld von, wo zeigt der sich nicht gern oder zeigt der sich grundsätzlich vielleicht nicht gern.
Wäre das so? Eigentlich kann es nicht besser sein. Ja, es wäre genauso. Es wäre im Wesentlichen genauso. Also es wäre halt, was du ja schon mal hast, das hast du ja selten, dass du so ein genau definiertes Problem hast, auf der Verhaltensebene. Ich kann was Bestimmtes nicht, ich habe Kompetenz nicht. Diese Kompetenz ist jetzt was anderes als Fahrradfahren. Die ist ein bisschen mit der Psyche verbunden, weil es geht ja darum, dass ich mich wohlfühle. Von daher bist du beim Psychologen schon mal richtig. Aber du machst dann eine Mischung aus Pädagogik, also sprich doch mal und dann erzähl mir, wie es da jetzt geht. Und dann sage ich, und schau doch mal genau hin, wie es da geht und hast du eine Idee, warum es da so geht? Und dann tauche ich mit dem ein, wie es ihm dabei geht, wenn er vor anderen spricht. Und dann stößt du üblicherweise auf eine Angst, auf eine Scham, auf ein
Problem.
Ich darf nicht da sein, auf eine Grundeinredung von ich bin's nicht wert, dass man mir zuhört oder irgendwas.
Glaubst du eigentlich, was mir gerade kommt, frage ich das jetzt einfach, und euer Berufsstand ist ja im Moment wirklich gerade nicht verdächtig, Werbung zu brauchen, weil es ja überfüllt ist von oben bis unten. Darum kann ich die Frage auch stellen, glaubst du, dass eigentlich für jeden Menschen es gut wäre, sich mal so am, also sich dem auszusetzen, quasi, oder sich beleuchten zu lassen von außen, oder ist es schon richtig so, zu sagen, na, erst wenn ich an die Problemschnittstelle komme, quasi, die du vorhin beschrieben hast, mein Leben läuft jetzt wirklich nicht mehr rund und ich merke es an allen Ecken und Enden und es wird mir auch gespiegelt vom Partner, vom Chef, von was auch immer, dann an den Schritt zu tun, dass man nicht in so ein, oder könntest du so ein, sonst so ein narzisstisches Selbstverliebtheitsding, ich kümmere mich permanent gern um mich, Ding werden.
Also es gibt natürlich die beiden Formen, die ich jetzt nicht so mache, und die Leute, die merken dann relativ rasch, dass ich nicht gern mit ihnen arbeite. Es gelingt mir da auch nicht oft, sehr feinfühlig zu sein. Also die einen sind Leute, die halt, das ist ein neues Phänomen, dass die Leute bei jeder Empfindlichkeit, viele Leute, das Gefühl haben, da müsste sich jetzt jemand kümmern drum. Also du hast einen Liebeskummer und da muss jetzt ein Therapeut sofort her. Und ich sag dann oft, entschuldige bitte, ich bin ein klinischer Psychotherapeut, ich bin jetzt nicht für Liebeskummer zuständig. Okay. Und das andere ist natürlich dieses narzisstische, ich muss besser werden, ich muss
Optimierung,
Optimierungsidee, die nervt eher. Also das nervt. Und da die Leute merken relativ rasch, dass sie bei mir falsch sind. Aber du fragst natürlich, wenn du fragst, sollte jeder Psychotherapie machen, fragst natürlich jetzt einen Metzger, was gut ist gegen Hunger. Ja, jeder soll Psychotherapie machen, finde ich. Okay. Also ich finde, man soll dringend Psychotherapie machen, weil Selbsterkenntnis grundsätzlich, Gnosi Auton stand über der Akademie in Athen, erkenne dich selbst, das ist halte ich für die sinnvollste menschliche Aufforderung, die man machen kann.
Aber ist es nicht so, total ketzerische Frage, wenn man einmal damit anfängt, dass man halt dann drin hängt in dem ganzen Ding, also ich sag jetzt mal einfach von mir, ich war sicher schon immer jemand, der Sachen hinterfragt hat und der jetzt nicht zufrieden war, auch bei sich nicht mit der bloßen Erkenntnis, er ist halt so, sage ich jetzt mal. Ja. Aber mir fällt schon in meinem eigenen Leben auch auf, wenn du anfängst, in diese Erkenntnisspirale, nenne ich es jetzt mal, einzudringen, dass du halt dann auch viel weniger deine Ruhe hast von dir selber als viele andere vielleicht.
Ja, das ist einmal ganz früh schon im allerersten und vermutlich wichtigsten Buch der Menschheit schon beschrieben worden, nämlich der Bibel, dass man, wenn man einmal vom Baum der Erkenntnis ist, das dann aus ist.
Das dann aus ist. Aber das ist interessant, ist doch, dass Erkenntnis per se führt ja nicht zu Zufriedenheit.
Noch nicht, nee.
Genau. Und das ist doch eigentlich das wäre doch dann, sagen wir mal, nach dem Behandeln der Symptome und der Probleme, die da sind, wäre doch das eigentliche Ziel, oder ist das auch jetzt wieder so eine naiv-romantische Frage, wie ich sie am Anfang gestellt habe, das Ziel zu mehr Zufriedenheit kommen. Ich sage jetzt bewusst nicht Glück, sondern zu mehr Zufriedenheit und zu einer Selbstannahme, die dann sagt, jetzt weiß ich sehr viel über mich und jetzt bin ich aber zum Beispiel über 50, dann nehme ich doch zur Kenntnis, dass ich jetzt sehr viel Gutes habe und ein bisschen einen Scheiß und jetzt
langt es.
Genau. Ist das nicht erstrebenswert? Das langt irgendwann.
Ne, da ist natürlich die Idee drin, da ist natürlich eine Idee dahinter.
Nämlich, analysiere mich.
Du hast eine verständliche Idee hinter dem, was du sagst. Hinter dem, was du sagst, steckt natürlich die Idee, dass man irgendwo hinkommt, wo es dann gut ist. Das ist fast die beliebteste menschliche Idee und ich kann leider Gottes muss ich sagen, ich glaube nicht daran, dass wir jemals irgendwo hinkommen, sondern dass es einfach immer nur weitergeht. Und wenn man mal mit der Erkenntnis anfängt, hat man früher gesagt, das ist das Erwachen des Menschen. Oder da wird der Mensch erstmal staunend und fragt sich und wird philosophisch und fragt sich, warum ist etwas und nicht vielmehr nichts? Ja. Oder warum ist es so, wie es ist und nicht anders? Und das ist für mich natürlich die Krone der Schöpfung, also von meiner Seite aus. Und Psychotherapie ist da nur ein Nebeneffekt, weil ich mir denke, man kann psychologische Probleme auch so verstehen, dass sich ein Mensch in einer bestimmten Denke fest frisst, fest beißt und fest bleibt. Und durch die Erkenntnis, dass er wieder flüssig wird, dass er wieder eine neue Perspektive
kriegt, geht's ihm besser.
Heilt ihm quasi nebenbei die Krankheit.
Nur
um dann die nächste Krankheit zu haben und die nächste und die nächste und die nächste. Wie du richtig sagst. Ja. Weil es geht weiter. Und wie es halt auch wie ist, wenn's die Durst, machst du was zum Trinken, und wenn's was zum Trinken hast, machst du was essen, und wenn's was zum Essen hast, machst du Musi, und wenn's du Musi hast, willst du Gspusi. Also es geht immer weiter.
Verstehe.
Man hört nicht auf.
Also es ist quasi das Anerkennen der ständigen Veränderung, wenn ich das jetzt mal so subsumieren darf, wäre das mein erster Eindruck. Die Anerkennung, dass das Leben Veränderung ist. Und dass man selber Teil dieser Veränderungen immer sein kann und sollte,
Bingo.
Ist eigentlich das, was ein therapeutischer Vorgang ist. Also dass du eben nicht verharrst, sondern sagst, okay, ich bleibe in Bewegung.
Ja.
Das ist aber hochinteressant, oder? Dass im Prinzip der Mensch ja nachweislich vor nichts mehr Angst hat als vor Veränderung.
Exakt. Natürlich haben wir zwei Kräfte eigentlich in uns. Wir haben die Force for Sameness, Force for Change, sagen die amerikanischen Lehrtherapeuten. Also es gibt eine Kraft zum Beharren, dass alles bleibt. Und ich bin sehr dafür, dass manche Dinge bleiben.
Ja, ja.
Und wir wollen was Neues. Ja, wir sind neugierig und wir haben einen bestimmten Drang, dass wir was Neues erleben. Und diese beiden Kräfte gehen immer hin und her. Je nachdem, wie hoch unser Angstniveau ist, desto konservativer sind wir. Deswegen kann man mal sagen, dass Deutschland nach zwei Kriegen grundsätzlich in einem Angstklima gelebt hat und tendenziell sehr, sehr konservativ war. Wenn wir weniger Angst haben,
wie
zum Beispiel jetzt, werden wir mutiger, neugieriger und wir tasten vor, was gibt's denn noch alles? Ja. Was können wir denn noch als machen und was fällt man nur für Blödsinn ein? so kann man es ja sagen. Und von daher kann man sagen, es ist immer ein Balancieren und ein Schwanken zwischen diesen beiden Kräften, dass sich was verändert und dass die Dinge bleiben. Ich glaube, von Deutschland würde man sagen, ist ein sehr konservatives Land, im Grunde. Aber es sind andere Länder genauso. Es kommt halt davon, was du erlebt hast und wie das Angstniveau ist.
Kannst du, gibt's, vielleicht weißt du es zufällig, was mich jetzt gerade interessiert, wie das in südlichen Ländern ist, also in Ländern, die noch, sage ich mal, großfamiliärer organisiert sind, gibt's da weniger Therapieangebote, Nachfrage? Gibt es da einen Zusammenhang?
Ich glaube ja. Ich glaube wirklich gesagt ja. Ich glaube, die wirkliche Konkurrenz von einem Therapeuten ist ein guter Freund, eine gute Familie oder ein guter Pfarrer. Was bei guten Freunden, die sind selten, gute Pfarrer sind fast noch seltener, aber da, die gibt's. Und das Beste ist einfach eine Familie. Wenn du in, wir Menschen sind Herdentiere und die meisten unserer Bedürfnisse können wir relativ gut in Familien, in Gruppen befriedigen. Und wenn wir wo daheim sind, ist schon mal die halbe Miete zahlt.
Würde das im Umkehrschluss heißen, dass wenn das Problem von jemandem, dass er erkennt, wenn er dann in Freiheit quasi raus aus seinem familiären Grundsetting tritt, wenn der erkennt, dass sein Grundproblem, das er spürt, aus der Familie kommt, dass deswegen auch die Bodenlosigkeit quasi seiner Selbstempfindung deswegen auch so groß ist?
Ja, würde ich vermuten. Ich glaube, das Allerschlimmste für einen Menschen ist wirklich der maximale Stress, ist, wenn was mit der Familie ist. Also ich, ein kleines Beispiel, das ich gerne erzähle, ist, die Forschung in die Naturwissenschaft, in die Geisteswissenschaften ist ja üblicherweise relativ dünn, weil man kann Menschen nicht aufschneiden und man kann Gedanken nicht zählen, messen, wiegen. Also muss man sie fragen und dann lügen sie und man braucht viele Leute und es kostet Geld. Also die Forschung ist nicht so gut. Ja. Außer das Pentagon will was wissen. Und das Pentagon wollte wissen, wie stark wirken eigentlich stressige Ereignisse auf die Menschen ein und sind ursächlich für Alkoholismus, neurotische Entwicklung, psychotische Dekompensation, Kriminalität, Suizid, irgendwas. Und man hat rausgefunden auf so einer Skala von 1 bis 100, dass ungefähr ein Strafzettel ist bei 13. Mhm. Ja? Und der höchste Wert, 99, ist der Tod von einem Familienangehörigen. Also es gibt kaum was für einen psychischen Organismus stressiger ist und aufwendiger ist. Und man vermutet fast, dass sogar die ganze Kultur an dem Punkt entstanden ist, dass diese merkwürdigen Affen irgendwann angefangen haben, einfach, wenn einer stirbt, den nicht mehr liegen zu lassen, sondern zu beerdigen oder zu beweinen oder
Erkenntnis von Verlust.
Genau, dass der weg ist. Und dass das so stressig ist, also zum Beispiel Folter inklusive Vergewaltigung über mehrere Tage hinweg ist in die 70er. Ja? Und witzigerweise, Scheidung ist bei 98. Mhm. Also fast auch genauso Verlust. Hart. Also Verlust von Bindung, von enger, intimer, sozialer Bindung. Ist ein unglaublicher Stress für einen Organismus. Also und Scheidung war lang der Hauptauslöser für Leute, in Therapie zu kommen. Inzwischen ist Burnout. Aber was zu Depressionen führt, zu Ängsten führt. Aber früher waren es oft so Scheidungen, Tode und schwierige Familienverhältnisse.
Aber es ist schon krass auch, wenn man das so hört, dass man gleichzeitig natürlich feststellt, dass man in einer, ich mag jetzt nicht das Kapitalismus-Bashing irgendwie lostreten, aber es ist schon interessant, dass wo genau das, was wir gerade gesprochen haben, beziehungsweise du gerade erklärt hast, immer weniger Platz hat, zum Beispiel ein Trauerjahr, das hat ja einen Grund, warum es das gibt, dass das gar nicht möglich ist, quasi einzuhalten, weil wir einfach in einer Arbeitswelt leben, die das gar nicht duldet. Oder weil, wenn da so eine schmerzhafte Scheidung dahinter ist, im Prinzip alle anfangen wahnsinnig viel zu arbeiten, um diese Scheidung wieder zu kompensieren, zum Beispiel. Also genau das Gegenteil tun wir, das wir wahrscheinlich innerlich bräuchten, nämlich Ruhe, Besinnung, Selbstfürsorge. Ja. Das ist schon bezeichnend, oder? Dass wir diese tiefen Gefühle, die das ja eigentlich auslöst, oder diese Verletzung durch diese Bindungsverlust, dass wir dem gar keinen Raum geben.
Absolut. Also
empfiehlst du das auch, jetzt mal ganz blöd gesagt, dass du sagst, versuche in deinem Leben dir dafür den Raum zu geben, überhaupt erstmal?
um Gottes Willen. Ich gebe dir erst einmal recht, dass der Kapitalismus, dass man Kapitalismus dramatisch einhegen muss, weil er eigentlich nicht für Menschen gemacht ist. Der kommt aus der Maschinenwelt. Also das ganze Leben daran auszurichten an mehr, billiger, schneller, ist Menschen untypisch. Schönes Beispiel zum Beispiel mit der Trauerreaktion. Früher hat man gesagt, es gibt ein Trauerjahr. Also du trauerst ein Jahr, wenn ein geliebter Mensch stirbt. Da war früher das auch klar, die Menschen haben eine spezielle Kleidung gekriegt, die waren schwarz, die mussten nicht groß was arbeiten, die anderen haben sich darum gekümmert, man hat mal geschaut, hat er was zum Essen, verkunde, pflegte sie, man kümmert sich ein bisschen, schaut ein bisschen und man hört ihm vor allen Dingen zu. Und bei vielen Naturvölkern ist es also, dass die immer wieder reden, jeden Tag und jeder hört denen zu und irgendwann hören die plötzlich auf. Es dauert aber lang. Und witzigerweise, das war ja früher eine reaktive Depression oder eine Trauerreaktion, da hatte man, als ich als Studieren angefangen habe, es war in die, Ende der 70er, da war ja, da gab es ja die reaktive Depression, also Trauerreaktion, war noch in Ordnung, so 4-5 Monate. Da war das nur eine normale Trauerreaktion. Das war schon sehr reduziert vom Trauerjahr. Früher war es ein Jahr, aber so viel Zeit hat der Kapitalismus nicht. Die müssen arbeiten wieder, die Leute. Ja. So, von daher. Und dann hat man das jetzt in der ganzen Zeit immer weiter reduziert. Und rat mal, ab wann ich jetzt eigentlich meine Patienten wegschicken muss bei einer Trauerreaktion und zum Arzt schicken muss, damit der denen Medikamente gibt, weil ihre Trauerreaktion abnorm ist. Schätz mal. Wie lange dürfen die trauern?
10 so Sitzungen sind immer so dieses klassische Rezept. Also sprich, das wären dann, sag jetzt mal, 3 Monate.
Ja, wunderbar. Du denkst, wie ein normaler Mensch. Nee, 14 Tage. Du kannst 14 Tage trauern. Danach brauchst du Medikamente, weil wenn du länger trauerst, ist das eine abnorme Trauerreaktion.
Aber da weiß man doch wiederum, also ich weiß, dass du auch genauso schwachsinnig bist wie ich, aber man weiß doch, also wenn man selber erfahren hat, dass nach 4 Wochen der Schockzustand durch dieses Erlebnis erst einmal weggeht und absolut, dann erst die Trauer kommt.
Absolut.
Also wenn sie überhaupt 4 Wochen, also bei mir, beim Tod vom Vater, ist das irgendwie, war das nach 2-3 Monaten, du musst erstmal wieder auf die Kette kriegen, so wie das wieder rundläuft, und dann beginnt ja eigentlich erst das Trauern.
Dann geht's los. Ja. Und es braucht eine starke Rahmung. Es gibt ja diese, was ja auch wegfällt, sind die ganzen Rahmungen. Ich erzähle meine Klienten gern die Geschichte von meiner niederbayerischen Großmutter. Wenn der Opa stirbt, dann lass Doma ein Mess lesen. Um 6 in der Früh, gern. Da ist dann auch noch eine ältere Dame, zu zweit sind sie und der Pfarrer.
Ja, genau.
Und dann sind sie in der Kirche und betten. Danach geht's zum Grab und richtet das Grab hin. Also tut ein paar Bladeln weg und schubt den Kies ein bisschen und erzählt und redet mit dem Opa, was gegessen hat. Mein Gott, da passiert ja nicht viel in so einem Leben, aber was gegessen hat und das Tenner essen und dass der Garten blüht und sowas alles. Danach geht sie aus dem Friedhof raus und macht die Türe zu. Und den Punkt markiere ich besonders. Sie macht die Türe zu. Sie hegt die Trauer ein auf dieses Ritual. In die Kirche gehen, mit dem Opa reden, Tür zu machen. Danach geht sie heim und macht das, was niederbayerische Omas dann. Sie haben einen Garten kümmern und Kuchen machen. Ja, genau. Mit Nachbarin kommt zum Ratschen und so weiter und so weiter. Und am nächsten Tag in der Früh geht sie da wieder hin. Von daher sage ich zu meinen Klienten, die halt sowas haben, sage ich, okay, als erstes brauchen wir ein Ritual. Irgendwas, was du täglich machst und wo du täglich trauerst. Okay, und das kann eine Straßenkreuzung sein, an der du jeden Nachmittag um 5 Uhr Zigaretten rauchst, weil da hast du immer drauf gewartet, dass sie von der Arbeit kommt, zum Beispiel, wenn du eine Witwe geworden bist. Und dann lernen die Leute langsam, das einzuhegen. Und ich sage immer, und so viel Zeit du brauchst, brauchst du. Und wenn es Jahre sind, lass dir das nicht einreden, dass du krank bist. Und wenn das eingehegt ist, und wenn das einen Platz hat, funktionieren die Leute einigermaßen. Aber es wird gewürdigt, dass die eines der schlimmsten Ereignisse ihres ganzen Lebens erstmal verdauen müssen. Und das geht nicht auf 14 Tage. Es geht nicht.
Weißt du, was ich gerade assoziativ bei mir passiert, durch das, dass du das gerade beschrieben hast, dass vielleicht Psychotherapie auch das ist, was du gerade beschreibst für Menschen. Also sprich, ich habe ein Problem, ich fühle mich unwohl, ich gehe zu einem Therapeuten, mein Problem ist benannt, es ist nicht abnorm, ich darf es dort haben, ich weiß, ich muss nächsten Dienstag wieder hin. Insofern, ist das total, ist mir jetzt bloß gerade total eingefallen, dass das schon auch eine Ritualisierung,
ja,
natürlich schon auch eine Ritualisierung hilft, ja, wenn du ein Problem hast, oder?
Ja.
Und zwar an einem exklusiven Ort, also nicht an der in deinem Umfeld, den du einpassen musst in deinen Alltag, sondern dass du sagst, ich gehe da extra hin.
Ein ritueller Ort.
Ritueller Ort.
Ein ritueller Ort, und wo speziell das stattfindet.
Genau.
Wo es regelmäßig stattfindet.
Und jetzt, vielleicht kriegt man so den Bogen zu dem, was du vorhin gesagt hast mit Religion, dass das ja ursprünglich mal der Platz war, dass Religion, der Verlust von Religion bedeutet ja in erster Linie mal Verlust von Ritualen in deinem Leben.
Ja, eine Katastrophe.
Das ist eigentlich eine Katastrophe für das, was du sagst, oder was wir jetzt gerade besprochen haben.
Ja.
Das heißt, es nimmt tatsächlich, was ja auch immer so kolportiert wird, es wird tatsächlich diese therapeutische Arbeit und dieses sich reflektieren. Vielleicht boomt es schon auch nicht nur wegen dem Kapitalismus und wegen unserer Schnelligkeit, sondern auch wegen diesem rituellen Verlust, der in unseren Gesellschaften einfach der Fall ist.
Absolut. Würde ich sofort zustimmen.
Und würde ich sofort zustimmen. Weil du das vorhin gesagt hast, ein guter Freund, ein guter Pfarrer und ein guter Therapeut, ja, quasi, sind die drei, die sowas auffangen können.
Ja.
Bringt mich gegen Ende zu einer fast provokanten Frage, weil das ja so oft kommt im Freundeskreis und mit Bekannten.
Ja.
Sich selber auffangen, ist das eine narzisstische Grundidee? Also kann man eigentlich, ganz blöd gesagt, wenn jemand sagt, also er kennt das Problem und sagt, ja, aber das kann ich selber, das mache ich alles selber so, kann man eigentlich davon ausgehen, dass der am nötigsten eine Therapie braucht, oder?
Also man kann davon ausgehen, dass er es braucht, und man kann davon ausgehen, dass er Angst hat, das in Anspruch zu nehmen.
Okay. Weil
wenn ich sage, ich fange mich selber auf Bayerisch, sagt man, jetzt habe ich mich nicht mehr der Fangt, oder er ist nicht mehr aufgekommen.
Ja,
ja. Man ist nicht mehr hochgekommen. Und einen Therapeuten oder einen Freund brauchst du, wenn du es eben selber nimmer kannst. Von daher ist der Gegensatz, nein, das kann ich selber, oder brauche ich einen Therapeuten, ist eigentlich ein komischer Gegensatz. Weil solange du es selber kannst, machst du das Bütchen selber. Und gehst mir nicht auf die Nerven. Aber wenn du es nimmer kannst, spiel bitte nicht einen Helden.
Mhm.
Das wäre, spiel bitte nicht einen Helden und die tragische Figur. Und, oder den, der jetzt dann im Heimwerkerverfahren irgendwas zusammenbastelt. Wenn du merkst, ich komme wiederholend an einem Punkt, wo ich hänger bleibe oder wo es mir nicht gut geht, hol da halt jemand, frag halt jemand. Ja. Und auch wenn ein therapeutischer Versuch, ich habe zum Beispiel viele Erstgespräche von Leuten, die ich nicht in Therapie nehme. Aber ich mache jedes Erstgespräch genauso aufgeregt und genauso engagiert wie alles andere auch. Und wenn ich sage, dann macht der Therapie keinen Sinn, oder dann nehme ich lieber jemand, der es nötiger hat, ist es doch gut, den Versuch gemacht zu haben. Und ich rate dringend, wenn es einem nicht gut geht, und zwar länger nicht gut geht und wiederholt an derselben Stelle nicht gut geht, dass man sich dann professionelle Hilfe holt. Nicht bei jeder Befindlichkeit. Ja, und vor allen Dingen nicht bei irgendeiner Optimierung. Also da ist es wirklich nicht. Da wäre die Garantie.
Vielen Dank, lieber Gerd, für deine Zeit und diesen, wie ich finde, mal sicher an der Oberfläche bleibenden Überblick über das, was du so machst. Aber ich fand, dass wir trotzdem in manchen Stellen schon dahin kommen sind, wo es dann auch darum geht und wo man sich wiederfindet und abklopfen kann bei sich.
Mhm.
Wo stehe ich? Was mache ich damit? Ja. Deswegen vielen Dank für die Zeit.
Ja, gern.
Und für alle, die es jetzt hören und das Gefühl haben, dass sie Hilfe brauchen, holt euch selbige.
Ja.
Für alle, denen es gut geht, noch einen schönen Tag.
Bleibt's dabei.
Bleibt's dabei. Danke dir.
Gern geschehen.